So, ich habe nichts verleppert, alles gut. Also ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Ich möchte gerade noch mal beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dein Wort lebendig machst. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns heute wirklich den Geist der Freude und den Geist der Hoffnung schenkst. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Amen. So, meine Brille muss ich noch aufsetzen. Die Schrift trotz Großdruck etwas verschwommen. Jetzt ist besser. Also wir werden uns heute mit einem Thema befassen, das die wenigsten Menschen mögen. Es ist aber ein Thema, das jeden Menschen betrifft, an dem kein Mensch vorbeikommt. Das Thema ist der Tod. Nicht nur, weil heute der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist, der Toten- oder Ewigkeitssonntag, und in den letzten Wochen auch Buß- und Bettag und Volkstrauertag war und der Sommer und der Herbst zu Ende geht, die Bäume ihre Blätter fallen lassen, die Natur zur Winterruhe eingeht. Nee, der Tod ist ein Thema, das jeden Menschen im Laufe seines Lebens begegnet und betrifft. Zum einen, weil er von anderen Menschen Abschied nehmen muss, die plötzlich oder auch nach langer Krankheit sterben und nicht mehr da sind. Je näher diese Menschen uns zur Lebenszeit waren, je stärker ist auch dieser Verlust, dieses Loch, diese Lücke, dieser Schmerz, das Fehlen dieser einmaligen Person in unseren Herzen und in unserem Leben, die von jetzt auf gleich das Erdenleben hinter sich gelassen haben. Ich selbst habe das auch schmerzlich schon zumindest zweimal sehr existenziell erlebt, als mit 19 mein Vater gestorben ist und mit 45 damals mein Chef. Aber zum anderen ist der Tod letztendlich auch für das eigene Leben unumgänglich, dem kein Menschenleben ausweichen kann. Das habe ich in Klammer geschrieben, mit Ausnahme der Generation, der Jesus aus dem Himmel entgegenkommen wird, was die Heilige Schrift als Entrückung bezeichnet. Aber wir wissen nicht, ob wir da dabei sind oder das erst noch nachher kommt. Alle Generationen vor uns haben mit dem Tod ihr Erdenleben beendet. Und es ist recht gewiss, dass jeder von uns diesem Ereignis nicht ausweichen kann. Es gibt hier einen Witz, der besagt, dass die Sterblichkeit der Patienten eines Arztes bei 100% liegen. Somit können wir feststellen, dass spätestens hier der Wille eines Menschen nichts mehr gilt. Der Tod ist ein unweigerlicher Sog, der jeden Menschen mitnimmt, wenn die Zeit gekommen ist, egal ob König oder Bettler, ob Firmenchef oder Hilfsarbeiter, es betrifft jeden. So wird der Tod auch als letzter Feind des Menschen bezeichnet. Jetzt können wir sagen, gut, so ist es nun mal, der Tod ist die letzte Reise. Wir können daran eh nichts ändern. Was soll ich mich also weiter mit diesem Thema befassen? Aber wie gehen wir denn mit einer Reiseplanung in unserem wirklichen Leben hier jetzt um? Nehmen wir einmal an, einer will eine große Reise in ein komplett unbekanntes, fremdes Land machen. Nun kann er sagen, ich packe ein paar Sachen ein, die ich gerne mag, setze mich ins Auto und fahre einfach los. Was soll ich mich schon vorab über dieses Land erkundigen? Ich lasse mich einfach überraschen. Es kommt, wie es kommt. Wenn ich dort ankomme, werde ich ja sehen, was in diesem Land los ist. Wie schätzen wir eine solche unterlassene Reisevorbereitung ein? Wäre ein solches Vorgehen empfehlenswert? Wäre es nicht viel besser, sich im Vorfeld der Reise zumindest um die grundlegendsten Informationen zu bemühen? Was erwartet mich in diesem Land? Benötige ich ein Visum zur Einreise? Welche Sprache sprechen die Menschen? Was für eine Währung gibt es dort zum Bezahlen? Gibt es Bankautomaten zum Geld abheben? Brauche ich warme Kleidung oder eine Badehose? Jeder Mensch hat die freie Wahl für seine Reisevorbereitung. Beim heutigen Thema geht es darum, die grundlegendsten Informationen für diese letzte Reise, die mit dem Tod beginnt, zu erfahren. Wer sich dafür entscheiden möchte, einfach darauf hinzuleben und keine weiteren Erkundungen über den Tod einholen, also wer keine weiteren Informationen über den Tod einholen möchte, der darf den Gottesdienstraum jetzt verlassen und nach draußen gehen. Für alle anderen, die interessiert sind, was wir über dieses Thema finden, die dürfen natürlich gerne da bleiben. Woher bekommen wir Reiseinformationen? Bei einer üblichen Reise würden wir in das Internet vielleicht gehen und würden dieses Land googeln und gucken, was steht da drin. Oder wir würden uns einen Reiseführer kaufen. Auf jeden Fall müsste derjenige, der uns Auskunft über dieses Land oder über diese Reise gibt, müsste vertrauenswürdig sein. Der müsste sich darüber auskennen und eigentlich auch schon dort gewesen sein, damit diese Informationen was wert sind. Doch bei der Reise in den Tod muss er diesen auf jeden Fall auch überwunden haben und zurückgekehrt sein. Sonst wäre er ja weg und könnte nichts mehr sagen. Als Christen glauben wir an einen lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Gott selbst in Jesus Christus ist Mensch geworden, hat auf der Erde gelebt, ist am Kreuz von Golgatha gestorben und 3 Tage später wieder auferstanden. Unfassbar, aber wahr. Aber warum sollte dieser lebendige Gott, von dem es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, wir haben vorher ein tolles Bild im Lobpreis gesehen, wo dieser Planet und die Sterne waren, der spricht, Licht soll entstehen, sogleich strahlt das Licht auf. Weiter heißt es im Buch Genesis, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Dann nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Wer anders als dieser lebendige Gott, der die Erde, das Weltall, die Sterne und alles Leben durch sein Wort in Existenz gerufen hat, sollte auch der Experte zum Thema Tod sein. In der Heiligen Schrift, meine Bibel hat, ich habe mal nachgeguckt, mehr als 1600 Seiten, eure auch wahrscheinlich, erklärt Gott die Zusammenhänge, Ordnungen und Fakten über die Erde, die Menschheit und auch die unsichtbare Welt und sein Himmelreich. Wir haben heute eine tolle Technik zur Verfügung. Wir können ins Internet gehen, die Seite des Bibelsurfers öffnen und das Suchwort eingeben. Bei dem Suchwort Tod in der Übersetzung Hoffnung für alle wurden mir 349 Bibelstellen aus dem Alten und Neuen Testament angezeigt. Dabei habe ich jetzt noch nicht das Wort sterben oder tödlich oder sonst was eingegeben. Es geht bei der Suche zum Tod nicht darum, irgendwelche mythischen Geheimnisse aus der unsichtbaren Welt zu suchen oder zu finden, sondern darum, was die Heilige Schrift uns darüber offenbaren möchte. Wenn Gott aber in seinem Wort das Thema Tod so oft benennt, dann können wir davon ausgehen, dass es ein wesentliches Thema und dass es für unser Leben relevant ist. Ich habe die 349 Bibelstellen gelesen, habe erstmal 85 davon ausgewählt, aber ich werde euch nicht den ganzen Reisebericht vorlesen, keine Sorge. In allen Bibelstellen kommt das Wort Tod als Substantiv vor. Die Bibelstellen sind in der Reihenfolge der Bibel geordnet, vom Alten zum Neuen Testament, auch wenn die Bibelverse wie Puzzleteile, interessantes Thema Puzzle oder so, hatten wir heute auch schon gehabt, wie Puzzleteile aus ganz unterschiedlichen Themen und Zusammenhängen der biblischen Kapitel und Geschichten stammen, ergibt sich doch beim Betrachten der Gesamtheit ein Gesamtbild zum Thema. Genau, ich werde aber nicht den gesamten Reiseführer heute vorlesen, sondern habe einfach einige Bibelstellen ausgewählt, die so grundlegende Fakten über den Tod benennen. Wer darüber hinaus noch mehr Reiseinformationen möchte, dem lege ich das Lesen der ganzen Bibel ans Herz. Gottes Wort hat nämlich Kraft, allein das Zuhören kann dein Leben verändern. Zuerst nun einige Verse aus dem Alten Testament mit Bibelstelle. Ich werde die Texte nur vorlesen und nicht interpretieren. Gegebenenfalls werde ich mal einen Kommentar dazu noch sagen. Also ihr dürft euch dabei ganz entspannen. Ihr müsst es nicht mit dem Kopf versuchen, jetzt alles zu erfassen. Ich kann auch euch die Liste oder die Stellen geben. Lasst einfach das Wort mal auf euch wirken und das Wort, was euch betrifft, es wird in euer Herz fallen. Also wir fangen im Alten Testament an. Aus dem Mose habe ich zwei Bibelstellen ausgewählt, aus dem 5. Mose 30, 15. Da heißt es, und nun hört Gott gut zu. Heute stelle ich vor euch die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Im 5. Mose 32, 39 heißt es, begreift doch endlich, ich allein bin Gott und es gibt keinen außer mir. Ich ganz allein bestimme über Tod und Leben, über Krankheit und Gesundheit. Niemand kann euch aus meiner Macht entreißen. In 1. Chronik 29, 15 heißt es, wir sind vor dir nur Gäste auf dieser Erde, Fremde ohne Bürgerrecht, so wie unsere Vorfahren. Unser Leben ist vergänglich wie ein Schatten, dem Tod können wir nicht entfliehen. Im Hiskia 33, Vers 28 heißt es, er hat mich vor dem sicheren Tod bewahrt. Nun darf ich weiterleben und sehe das Licht. Aus den Psalmen habe ich auch vier Stellen ausgewählt. Da heißt es im Psalm 37, 38, doch wer sich von Gott lossagt, der wird umkommen. Seine Zukunft ist der Tod. Im Psalm 49, 11 heißt es, jeder kann es sehen, auch der klügste Mensch, auch die klügsten Menschen werden vom Tod ereilt, genauso wie Tagträumer und Dummköpfe. Ihren Besitz müssen sie zurücklassen für andere. Im Psalm 49, 15 heißt es, ahnungslos wie Schafe trotten sie in die Totenwelt. Ihr Hirte, dort ist niemand anders als der Tod. Ihr Körper verwest im Grab und ihre vornehmen Häuser verfallen. Dann bricht ein neuer Morgen an, der Tag, an dem die aufrichtigen Menschen über sie triumphieren. Im Psalm 68, 21 heißt es, er ist ein Gott, der eingreift, wenn wir in Not sind. Ja, unser Herr kann sogar den Tod, kann sogar vom Tod erretten. Dann haben wir vier Verse aus den Sprüchen. Sprüche 8, 36 heißt es, wer mich aber verachtet, der zerstört sein Leben. Wer mich hasst, der liebt den Tod. Sprüche 10, 7 heißt es, an einem aufrichtigen Menschen erinnert man sich auch nach seinem Tod noch gerne. Gottlose dagegen sind schnell vergessen. Sprüche 11, 7 heißt es, mit dem Tod eines Gottlosen sterben auch seine Hoffnungen. Alles, worauf er sich bisher verlassen hatte, hilft dann nicht mehr. Sprüche 12, 28, wer Gottes Willen tut, ist auf dem Weg zum Leben. Ihm kann der Tod nichts anhaben. In Jesaja 25, 8, er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen und jedes Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles tritt ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In Hesekiel noch drei Stellen, da haben wir schon gleich das Alte Testament geschafft, ich hoffe, ihr könnt noch. Wenn ich einem gottlosen Menschen den Tod androhe, dann sollst du ihn ermahnen und zur Umkehr bewegen, um sein Leben zu retten. Tust du dies nicht, so wird er sterben, wie er es für seine Sünde verdient hat. Dich aber werde ich für seinen Tod zur Rechenschaft ziehen. Hesekiel 3,19. Wenn er sich jedoch trotz deiner Warnung nicht von seinem falschen Weg abbringen lässt, dann ist er selbst schuld an seinem Tod. Du aber hast dein Leben gerettet. Hesekiel 28,9. Wenn du den Tod ins Auge blickst, wirst du dann immer noch behaupten, ein Gott zu sein. Du bist doch nur ein vergänglicher Mensch und kannst nichts gegen deine Mörder ausrichten. Und zuletzt vom Alten Testament aus Habakuk 2,5. Wer sich auf seine Reichtümer verlässt, betrügt sich selbst. Der Hochmütige wird zugrunde gehen, auch wenn er sein Maul so weit aufreißt wie das Totenreich und so unersättlich ist wie der Tod, ja selbst wenn er jetzt noch ein Volk nach dem anderen verschlingt. Es ist ganz spannend, im Alten Testament wird das Thema Tod in ganz vielen Stellen, die ich jetzt ausgelassen habe, geht es auch darum, dass man selbst vom Tod errettet wird, oder es ging auch um den Tod der Feinde. Und an ein paar Stellen merkt man, dass Gottes Geist irgendwie auch so etwas Licht aus der unsichtbaren Welt da reinbringt, während im Neuen Testament, da ist es noch viel mehr offenbart. Man spürt echt, dass dieser Vorhang weggerissen wird. Und jetzt wird es also noch spannender. Ihr hofft, ihr vertragt noch ein paar Bibelstellen. Also jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Und wir wissen, im Neuen Testament war Jesus bereits da. Der ist in den Tod gegangen und ist durch den Tod durchgegangen, ist auferstanden. Also in zwei Stellen aus dem Matthäus 27, 52, Gräber öffnen sich und viele Verstorbenen, die nach Gottes Willen gelebt hatten, erwachten vom Tod. In Markus 8, 32, so offen sprach Jesus von seinem Tod, da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Zwei Stellen aus Lukas 9, 31, auch sie waren von einem herrlichen Glanz umgeben und sprachen mit Jesus über seinen Tod, den er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte. Lukas 20, 36, denn sie können ja auch nicht mehr sterben und müssen deshalb nicht für Nachkommen sorgen. Als Menschen, die vom Tod auferstanden sind, gleichen sie den Engeln, sie sind Kinder Gottes. Johannes 5, 24, ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Im Johannes 12, 33, auf diese Weise deutet Jesus seinen Tod am Kreuz an. Dann kommen wir zur Apostelgeschichte, das ist ja die Geschichte, wo die erste Gemeinde entsteht, der Paulus erzählt das zum größten Teil und auch die nachfolgenden Kapitel. Apostelgeschichte 2,24, diesen Jesus hat Gott auferweckt, damit die Macht des Todes gebrochen, wie hätte auch der Tod über ihn Gewalt behalten können. In Apostelgeschichte 24,15, wie meine Ankläger hier habe ich die Hoffnung, dass Gott alle Menschen vom Tod auferwecken wird, sowohl die Menschen, die nach seinem Willen gelebt haben, als auch die anderen, die nichts von ihm wissen wollten, sagt der Paulus. Römer ist eine ganz ergiebige Stelle, also ich habe jetzt dort 14 kurze Bibelstellen, aber die sind wirklich, es gibt noch wesentlich mehr, also das lohnt sich wirklich, da mal nachzugucken, wer sich noch für mehr interessiert. Da heißt es in Römer 3, 13, ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Römer 4, 25, Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. In Römer 5, 12, da heißt es, durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. In Römer 5, 15 heißt es, freilich lässt sich die Erlösung, die uns Christus geschenkt hat, nicht mit Adams Verfehlung vergleichen, denn durch das Vergehen des einen wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber, diesen einen Menschen, haben alle in überreichem Maße Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. In Römer 5, 18, es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in den Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Römer 5, 21, denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. In Römer 6,3 heißt es, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Römer 6,5, denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. In Römer 6,23, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. In Römer 8,10, wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. In Römer 8,21, dass ihr zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Römer 8,32, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Römer 8,34, wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben, ja mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Römer 8,35, was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod. Ich habe jetzt noch einige Stellen, die werde ich aber jetzt weglassen. Das sind die Korintherstellen. Auch im 1. und 2. Korinther gibt es ganz viel Gutes. Das erspare ich euch jetzt hier an dieser Stelle. Und es geht dann auch weiter noch in Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Timotheus, Hebräer und auch in der Offenbarung. Also wer es möchte, bekommt gerne die Stellen oder ihr findet es natürlich auch selber. Ich möchte es einfach noch mal zusammenfassen. Ich möchte euch sagen, Gott ist gut und absolut vertrauenswürdig und er liebt dich über alle Maßen. Unsere Sünde und Schuld fordert den Tod, aber Jesus hat den Tod überwunden. Gottes Wille für den Menschen ist nicht der Tod, sondern das ewige Leben. Er wird jedoch ein gerechtes Gericht geben und aus eigener Kraft erreichen wir nicht die Herrlichkeit und Gerechtigkeit, die zählt. Der Teufel möchte und fordert deinen Tod. Wenn der Tod für dich nicht das Ende sein soll, musst du zu Jesus kommen, deine Schuld vor ihn bringen und aufrichtig seine Vergebung annehmen. Nur Jesus kann Schuld vergeben, weil er für alle Schuld mit seinem Leben dem Tod am Kreuz von Golgatha bezahlt hat. Lass Jesus in dein Herz und gib ihm dein Leben und lass ihn dein König und Herr sein. Dann wird seine Gerechtigkeit die deinige. Es gibt so drei Arten von Sterben. Das eine, man wird dann einfach genommen. Manche Menschen, die können dem Tod zwar nicht entrinnen, aber sie wollen irgendwie das letzte Wort haben und bringen sich dann vor der Zeit um. Es gibt aber noch eine göttliche dritte Möglichkeit und die ist, dass du schon vor der Zeit dein Leben ihm hingibst, so als lebendiges Opfer. Und wenn wir in Jesus Christus gefunden werden, dann wird der Tod nur eine Durchgangsstation sein. Wir müssen uns von dem letzten Feind des Menschen nicht mehr fürchten. So wie Paulus in Römer 14,8 sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Ich möchte zum Abschluss noch einen kleinen Vers aus Korinther vorlesen. Gott hat nämlich eine sagenhafte und unbeschreiblich geniale Zukunft für uns. In 2. Korinther 5,1 bis 10 heißt so die Überschrift Hoffnung für eine neue Heimat. Das wissen wir, unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen wie ein Gewand, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen zu können. Wir möchten den neuen Körper einfach über den alten ziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leben noch nicht bei Gott zu Hause sind. Unser Leben auf dieser Erde ist aber bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Aber wir rechnen fest damit und würden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich zu Hause beim Herrn zu sein. Ganz gleich, ob wir daheim bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, wir möchten in jedem Fall tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Amen. Wir könnten auch, falls es so auch einzelne Fragen gäbe, die vielleicht alle betreffen, könnten wir auch sagen, wenn noch jemand eine Frage stellen will, gucken wir mal, ob wir sie beantworten können. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, noch Gespräch zu suchen, auch nach dem Gottesdienst. Wenn noch jemand eine Frage hat, darf er die gerne stellen.